Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, wir haben ein kleines Experiment gemacht. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, 236, was völlig unbekannt war. Das haben Sie gemerkt. Aber es passt so gut zu unserer Predigt, zu unserem Text. Und ich schlage vor, wir versuchen jetzt zu Beginn der Predigt einfach nochmal die zweite Strophe von dem Lied 236. Und wir machen das so, dass wir uns einmal nochmal die Melodie vorspielen lassen von Thomas Flaps an der Orgel. Und dann denke ich, bei der Wiederholung, wenn wir dann also gemeinsam diese zweite Strophe singen, dann wird das auch klappen. Das traue ich uns zu. Augen gabst du mir, sehen kann ich nicht. Der du Blinde heilst, Herr, erbarm dich mein, erbarm dich mein. Liebe Gemeinde, im März planen wir mit den Konfirmanden wieder einmal einen Besuch im Taubblindenzentrum in Fischbeck. Schon einmal waren wir da gewesen, vor einigen Jahren, und ich habe diesen Besuch als sehr beeindruckend in Erinnerung. Menschen, die taub und blind zugleich sind, eine schwere Behinderung. Und damit die Konfirmanden wenigstens für einen kleinen Moment sich in die Lage solcher Menschen hineinversetzen können, dazu bekommen die dann mal für einen Augenblick so Spezialbrillen aufgesetzt. Diese Spezialbrillen, ich habe da auch mal so eine aufgesetzt, da kann man entweder gar nichts sehen, ganz schwarz, oder aber man sieht alles völlig verschwommen, unscharf, manches auch dreifach, vierfach. Man ist völlig orientierungslos. Und dann hatten die Konfirmanden die Aufgabe, zu zweit einen Parcours durch dieses Parkgelände dort zu gehen. Einer hatte solch eine dunkle Brille auf und der andere, der konnte sehen. Der hatte den Blinden zu führen. Und das war sehr spannend, das zu beobachten. Jürgen Wiegel erinnert sich sicher auch noch dran, wie wir dann da durch den Parcours gestolpert sind. Man konnte ganz gut erkennen, wer seinem Partner vertraute und wer nicht. Und es gehörte eine Menge Vertrauen dazu, blind zu folgen. Sogar eine Treppe ging es hinunter. Einer der Jungs allerdings, der landete im Gebüsch. Blind vertrauen. Da kommt es schon drauf an, wem. Der Predigttext stellt uns heute einen vor, der im wahrsten Sinne des Wortes blind vertraute, der Jesus blind vertraute. Doch zunächst begegnen wir in dem Predigttext den 12 Jüngern, Leute, die Jesus täglich sehen konnten und doch oft genug blind waren. Wir hören aus Lukas 18 und wir erheben uns vor dem heiligen Wort Gottes. Jesus nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Es begab sich aber, als er in die Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Das ist schon sehr interessant, liebe Gemeinde, wie hier zwei Begebenheiten direkt nacheinander erzählt werden, die so ganz gegensätzlich sind, die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist zum einen die Leidensankündigung Jesu. Es ist die dritte. Und dann die Heilung eines Blinden. Und doch ist es hilfreich, so wie die Kirche uns diesen Predigttext heute am letzten Sonntag vor der Passionszeit vorgegeben hat, einmal beides gemeinsam anzuschauen. Und wir entdecken, man kann sehenden Auges blind sein und umgekehrt. Wer blind ist, kann sehend sein und sehend werden. Erstens, sehend und doch blind. 12, die im Dunkeln tappen. So möchte ich den ersten Teil einmal überschreiben und den zweiten Teil, den will ich mit dieser Überschrift bedenken, blind und doch sehend. Ein Blinder, der Durchblick hat. Aber doch zunächst das Erste, sehend und doch blind, 12, die im Dunkeln tappen. Was haben die 12 Jünger Jesu nicht alles gesehen? Was haben sie nicht alles erlebt mit Jesus? Rund 3 Jahre lang waren sie nun mit ihm unterwegs und fast tagtäglich in seiner Nähe. Sie haben unglaubliche Wunder gesehen, erlebt, fesselnde Predigten gehört. Sie sind der Liebe Gottes in Person begegnet und haben sie am eigenen Leib erfahren. Und ganz ehrlich, so manches Mal wünsche ich mir, wäre ich doch damals dabei gewesen. Haben Sie auch schon mal diesen Gedanken gehabt? Jesus, hätte ich dich doch nur damals auch mit eigenen Augen gesehen. Manfred Siebald dichtet, manchmal wünsche ich mir, ich wäre damals mit dir durch die Lande gezogen, hätte selber von nahem gesehen, wie im Auge des Blinden das Sonnenlicht tanzte, wie ein Lahmer es schaffte zu gehen. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte mit in der Menge der Satten gesessen, Brot und Fisch dankend weitergereicht, hätte Tote erlebt, die durch dein Wort erwachten und mit ihnen geredet vielleicht. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte bei dir gestanden, gehört, wie du lehrtest und dir all meine Fragen gestellt. Und du hättest mich bis in die Tiefe verstanden, mir in Liebe gesagt, was mir fehlt. Ob das Glauben dann leichter wäre und das Reden mit dir im Gebet? Ob es leichter wäre, dir zu folgen, wohin es auch geht? Die 12 haben so viel gesehen mit ihren eigenen Augen, aber es scheint, dass sie es trotzdem nicht leichter hatten zu glauben. Es scheint sogar, dass sie im Entscheidenden blind waren, denn sie verstanden immer noch nicht den tieferen Sinn des Kommens Jesu. Sie blieben an der Oberfläche, sie blieben bei dem, was zwar die Augen sehen können, sie blieben bei dem, was zwar vor Augen ist, aber sie waren blind für das eigentliche Geheimnis des Evangeliums, dass Jesus für uns leiden und sterben musste. Es ist schon erstaunlich, nun hat er es ihnen zum dritten Mal ausdrücklich gesagt, dass er bald leiden, sterben, aber auch wieder auferstehen wird. Und dann heißt es, wir haben es gehört, sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn seiner Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Die Evangelien berichten uns von 3 Leidensankündigungen Jesu. Und es ist wichtig zu sehen, wann Jesus von seinem Sterben spricht. Das erste Mal geschieht es unmittelbar nach dem unglaublichen Wunder der Brotvermehrung. 5000 Menschen wurden satt von 5 Broten und 2 Fischen. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Alles jubelt, alles klatscht. Und genau dann sagt Jesus, ich muss leiden, ich muss sterben. Das zweite Mal sagt er es ihnen direkt nach dem unglaublichen Erlebnis auf dem Berg der Verklärung, wo er für einen Augenblick enthoben ist, dem irdischen Anblick, für einen Augenblick strahlt auf seinem Gesicht die Herrlichkeit Gottes. Und 3 seiner Jünger können es mit eigenen Augen sehen, wie ein Glanz, ein unbeschreiblicher Glanz von seinem Gesicht ausgeht, wie für einen Augenblick den Himmel auf Erden darstellt. Und dann heilt er danach noch einen Besessenen und genau dann sagt er in diesem großen, euphorischen Moment der Begeisterung, ich muss sterben. Und nun zum dritten Mal, spricht er davon, unmittelbar bevor er wieder ein großes Wunder tut, den Blinden von Jericho heilt. Jedes Mal, wenn etwas Großes, Großartiges, Fantastisches, ein Wunder passiert, da bremst Jesus die Begeisterung, die Euphorie und er sagt, stopp, das ist nicht das Entscheidende, worauf es ankommt. Mein Weg ist der Weg des Leidens, des Sterbens, des Kreuzes. Und das können die 12 nicht begreifen. Nein, das wollen sie auch nicht begreifen. Sehend und doch blind. Sie tappen im Dunkeln. Dazu sind sie doch Jesus wohl nicht nachgefolgt. Dazu haben sie doch nicht ihr altes Leben aufs Spiel gesetzt, um mit Jesus zu leiden. Nein. Das war eine Vorstellung, die ihnen fremd war. Sie wollten doch auf der Siegerseite stehen, auf der Seite des Messias, wenn er sein Reich errichtet, da wollten sie mitreden. Und so sind sie blind für das, was Jesus wirklich will. Durch seinen Tod am Kreuz uns Menschen zu erlösen für die Ewigkeit. Ich frage einmal, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei mir aus? Manch einer, auch heute hier morgen, ist schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Und wir haben vieles schon gesehen, aber sehen wir den Glauben vielleicht auch oft ein bisschen oberflächlich? Ich glaube, damit es mir gut geht. Ich glaube, weil es ein schönes Gefühl ist zu wissen, da ist jemand immer bei mir, der mir hilft, der mir meine Sorgen abnimmt, der für mich sorgt. Und das steigert doch auch mein Wohlbefinden. Ja, das stimmt, das ist ja auch nicht verkehrt. Und wissenschaftliche Studien belegen, gläubige Menschen, die wirklich eine tiefe Gottesbeziehung pflegen, haben im Durchschnitt sogar eine höhere Lebenserwartung, eine deutlich höhere Lebenserwartung. So hat es die Heidelberger Langzeitstudie von Grossart Maticek belegt. Also, lohnt es sich doch zu glauben, oder? Abgesehen davon, dass man dieses Ergebnis ganz gut psychologisch erklären kann, wäre diese Motivation zu glauben, damit es mir hier besser geht, komplett am Ziel Jesu vorbeigeschossen. Denn das macht Jesus deutlich. So schön das alles ist, es ist nicht das Eigentliche, wozu er gekommen ist. Jesus hat ein anderes Ziel. Er will für uns die ewige Gemeinschaft mit Gott. Er will unser Heil, er will unsere Rettung vor dem Verlorensein. Darum geht's ihm. Unser Wohlbefinden ist da nicht vorrangig sein Ziel. Und das können viele Christen bestätigen, die auch, trotzdem sie an Jesus glauben, die auch mit Jesus leiden, Schmerzen, Scheitern, Einsamkeit, Depression, Krankheit erdulden müssen. Die vielleicht dann noch den Spott ertragen müssen. Na, wo ist denn dein Jesus jetzt? Wo hilft er dir denn? Und so viele, die erleben das in ihrem Glauben, dass sie den Eindruck haben, es bringt mir vielleicht doch nichts. Jesus hat ein anderes Ziel. Er will uns das ewige Heil geben und das ist noch viel, viel mehr wert als alles irdische Wohlergehen. Hatten es die Jünger, die so viele Wunder gesehen haben, leichter an Jesus zu glauben? Doch dann denke ich dran, wie die 12 dich verließen und alle die anderen, die hörten und fühlten und sahen, wie sie rannten und schworen, dass sie dich nicht kannten, als dein Leiden und Sterben begann. Nein, es ist wohl mehr, was uns fortzieht von dir oder fest an dich bindet, mehr als rechnen und prüfen und schauen. Und es kostet nicht weniger als unseren Willen, unser Leben dir anzuvertrauen. Das Sehen von Wundern ist also nicht die Voraussetzung zum Glauben und zum Vertrauen. Denn da kann man sehend blind sein, im Dunkeln tappen. Vielmehr kann man blind vertrauen, glauben, auch wenn man nichts Gewaltiges und Großartiges sieht und erlebt. Und das zeigt uns der Blinde, von dem Lukas nun berichtet. Und das ist das Zweite heute Morgen. Blind und doch sehend. Ein Blinder, der Durchblick hat. Und denken wir, Moment, der Blinde, der hatte es ja wirklich leicht zu glauben. Der hat doch ein Wunder gesehen und erlebt, ein Riesenwunder. Er hat doch Heilung erfahren, das, was wir uns so oft wünschen und uns danach sehnen. Halt, lesen wir bitte ganz genau. Denn genau so war es nicht. Er glaubte nicht, nachdem Jesus ihn geheilt hatte. Er glaubte blind. Er glaubte, bevor er sehend wurde. Und Jesus sprach zu ihm, dein Glaube hat dir geholfen. Dein Glaube hat dir geholfen und das ist eigentlich gar nicht gut übersetzt. Da steht im Griechischen nicht nur geholfen. Da steht das Wort für Rettung. Dein Glaube hat dich gerettet in Zeit und Ewigkeit. Von diesem blinden Menschen, vermutlich war es Bartimäus, so wird er bei Markus im Markus-Evangelium namentlich genannt, von ihm können wir lernen, was Glauben heißt. Er saß hilflos am Wegesrand und bettelte. Glaube beginnt oft in Hilflosigkeit. Dass wir das erkennen. Wir sind hilflos. Wir können unser Leben nicht auf eigene Faust in den Griff bekommen. Wir können unser Leben nicht selber meistern. Wir brauchen Hilfe. Hilfe von dem, der uns gemacht hat. Er saß hilflos am Wegesrand und bettelte. Das ist das Erste, was zum Glauben gehört, dass wir erkennen, wir sind hilflos. Wir brauchen Gottes Hilfe. Und dann heißt es, als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was das wäre. Das ist das Zweite, was zum Glauben gehört. Er forschte, was das wäre. Liebe Gemeinde, zum Glauben gehört Forschung. Sich genau erkundigen, sich damit auseinandersetzen, sich damit beschäftigen, sich auf die Suche machen. Blind vertrauen heißt nicht, dass wir die Augen unseres Verstandes schließen und unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Ganz und gar nicht. Lukas nimmt gerne das Wort forschen, vielleicht weil er ein Arzt war. Er war durchaus intellektuell gebildet. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, die ja auch von Lukas verfasst wurde, wir lesen über Menschen in Beröa, einer Stadt in Kleinasien, in Griechenland ist sie, diese Stadt in Beröa, da heißt es, sie forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. Die Menschen dort, sie forschten in der Schrift. Sie machten sich auf die Suche und kontrollierten das, was der Paulus da erzählt. Ist das auch wahr? Zum Glauben gehört Forschung. Ich lade Sie ein. Forschen Sie nach, lesen Sie in der Bibel. Kontrollieren Sie, stimmt das, was der Pastor da erzählt? Forschen Sie nach. Dieser Blinde, er forscht nach und er hatte es schwer zu forschen, er konnte ja nun nicht sehen, aber er erkundigt sich, er fragt die, er fragt den. Und dann heißt es, sie berichteten ihm, Jesus von Nazareth gehe vorbei. Und das zeigt, er hat schon vorher neugierig geforscht, denn dieser Name ist ihm kein Unbekannter. Und dann kommt das Dritte, was zum Glauben gehört. Er ruft, Jesus, du Sohn Davids. Er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Die sagen ihm, Jesus von Nazareth. Das war seine menschliche Bezeichnung, sein menschlicher Titel, das war sein Herkunftsort, dort ist er aufgewachsen als Mensch. Doch der Blinde, er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Er nennt ihn Jesus, du Sohn Davids. Was bedeutet das denn? Das ist die alttestamentliche messianische Verheißung. Der Messias wird der Sohn Davids genannt werden. Der Sohn Davids, ein Nachkomme Davids nach dem Fleisch. Das heißt doch, der Blinde erkennt, dieser Jesus ist nicht irgendwer. Er ist endlich der von Gott verheißene und von Gott gesandte Retter, der Messias, der das Heil bringt. Und deswegen ruft er ganz laut, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Dass dann die anderen sagen, er soll still sein. Ich glaube, das war nicht nur, weil er sie genervt hat oder weil er zu laut war. Oder weil er gestört hat. Nein, ich glaube, das hängt mit dieser Bezeichnung zusammen, Jesus, du Sohn Davids. Das war für die anderen zu viel des Guten. Die konnten schon glauben, dass Jesus ein besonderer Mensch war. Aber der Messias, der Sohn Gottes, der von Gott gesandte Retter, nein, das war doch wohl eine Nummer zu viel. Sei still, du hast keine Ahnung davon, sagen sie ihm. Aber das gehört zum Glauben, dass wir nicht beim Menschen Jesus stehen bleiben, ein gutes Vorbild, ein guter Mensch, ein Religionsstifter vielleicht. Nein, dass wir durchdringen und sehen, Jesus ist der Sohn Gottes, an dem sich alles entscheidet. Es ist kein Name unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden sollen, als der Name Jesus. Das erkennt dieser blinde Mann. Und dann das Vierte, was zum Glauben gehört, er gibt nicht auf, auch bei Widerstand. Es ist ja so, Jesus hört ihn gar nicht sofort, zumindest zeigt er das nicht. Im Gegenteil, Widerstand kommt. Die anderen Menschen, die bei ihm sind, die sagen ihm, halt die Klappe, Hör auf mit deinem Jesus, du Sohn Davids. Und er lässt sich nicht entmutigen. Auch bei Enttäuschungen nicht aufgeben. Auch wenn du danach ringst, Jesus besser kennenzulernen und du machst die Erfahrung, dass du auch enttäuscht wirst. Dass du auch mal fällst, dass du Niederlagen erlebst. Nicht aufgeben, der Blinde bleibt am Ball. Und er ruft weiter, ja, er ruft noch viel lauter. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Endlich geht Jesus auf ihm zu. Als er näher kommt und dann fragt Jesus, was willst du, dass ich für dich tun soll? Was willst du, dass ich für dich tun soll? Ja, meine Güte, sieht das Jesus nicht? Ist hier Jesus blind? Jesus weiß doch alles, er kennt uns doch und bei ihm ist es doch offensichtlich. Nein, Jesus bezieht uns und unseren Willen mit ein in den Glauben. Blind vertrauen bedeutet nicht, dass wir völlig unbeteiligt sind und einfach irgendwas über uns ergehen lassen. Nein, wie dichtet Manfred Siebert, es kostet nicht weniger als unseren Willen, unser Leben dir ganz anzuvertrauen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das ist die entscheidende Frage. Jesus stellt uns vor die Entscheidung und er möchte, dass wir es selber aussprechen. Ja, Herr. Ich will. Ja, was will er? Herr, dass ich sehen kann. Hier ist wiederum die Übersetzung ein wenig blass, denn da steht gar nicht im Griechischen das ganz normale Wort für sehen, das immer für sehen genommen wird. Nein, da steht eigentlich wörtlich übersetzt aufblicken. Herr, dass ich wieder aufblicken kann. Und darin kommt zum Ausdruck, dass dieser Mann auch innerlich niedergeschlagen war. Er war verzweifelt über seiner langen Suche nach Rettung. Und er möchte wieder aufblicken können. So wie es der Hebräerbrief sagt, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das gehört auch zum Glauben. Aufblicken, wieder aufblicken auf ihn, wegblicken von dem, was uns ständig Sorgen macht, von unseren Nöten, von unseren Begrenzungen. Wegblicken von unserem tagtäglichen Trott. Wegblicken von uns selbst. Aufblicken auf Jesus. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube, der schon vorher, als er noch blind war, ihm geschenkt war. Dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach. Und auch das gehört zum Glauben. Der Glaube ist nicht einfach nur mal so ein Erlebnis, das ich mit Jesus mache, sondern es ist etwas Dauerhaftes, ihm nachzufolgen, bei ihm bleiben, mit ihm zu gehen. Übrigens, ihm nachfolgen heißt nicht, ihm vorwegzulaufen. Das wollen wir ja auch manchmal in der Begeisterung für Jesus oder überhaupt, dass wir eigentlich doch unser Leben selber leben wollen und vorne weglaufen und sagen, Jesus, es ist toll, dass du mit mir gehst. Ach, komm du doch immer hinter mir her und pass auf mich auf. Nein, umgekehrt. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Also hinter Jesus her, ihn fragen, Jesus, was ist dein Weg für mich? Das ist Glauben. Der berühmte Kantor der Thomaskirche in Leipzig, Johann Sebastian Bach, wir kennen ihn alle, einer der größten Komponisten überhaupt. Im Alter wurde er nahezu blind. Da teilte ihm ein guter Freund mit, der Pfarrer dort, du, ein berühmter Augenarzt, kommt in die Stadt. Willst du dich nicht bereit erklären, dass er an dir nochmal seine Kunst versuchen sollte? Willst du nicht eine Operation probieren? In Gottes Namen will ich es tun, sagte der alte Johann Sebastian Bach. Und dann kam der Tag. Alle waren sehr gespannt, aber die Operation misslang. Als nach 4 langen Tagen der Arzt die Binde von den Augen löste und die umstehende Familie den geliebten Vater fragte: Und, kannst du sehen? Antwortete er: Des Herrn Wille geschehe, ich sehe nichts. Es war noch schlimmer geworden. War er vorher beinahe blind, so war er nun vollständig erblindet. Als alle Umstehenden darüber weinten und dem Alten das Herz schwer machen wollten, rief er: Nein, nein, singt mir lieber mein Lieblingslied. Was mein Gott will, geschehe allzeit, sein Wille ist der Beste. Hier konnte jemand blind vertrauen. Ich glaube, dass das nicht leicht ist, sehr schwer. Ich weiß nicht, wie es mir in solch einer Situation ergehen würde, aber ich wünsche mir und ich wünsche jedem von uns, dass wir dieses Vertrauen haben und dass wir damit sehend werden. Blind vertrauen, die Konfirmanden mussten auch blind vertrauen, dem, der sie führte. Ja, und da gab es manche, die das mit dem Führen nicht so ernst genommen haben. Wenn Jesus uns führt, dann werden wir nicht im Gebüsch landen. Dann werden wir das Ziel erreichen. Das Ziel seiner ewigen Herrlichkeit. Amen.